Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Beyond Billions, der Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Mein Name ist Philipp Habdank, ich bin Reporter hier bei der Börsenzeitung und bei mir heute zu Gast ist Dominik Felsmann. Dominik ist seit jetzt, glaube ich, fast genau rund, oder kann man sagen, rund 5 Jahren Deutschlandchef von TKO Capital und versucht seitdem den französischen Finanzinvestor hier in Deutschland zu etablieren. Und ich sag mal so, das war eine wilde Zeit bis dahin. Wenn wir mal rekapitulieren, wir kommen aus dem All-Time-Record-Jahr 2021. Private Equity total am Anschlag, absolutes Rekordjahr. Dann laufen wir in den Kriegsausbruch in der Ukraine rein, die anschließende Inflation, die Zinswende, die führt zu einer jahrelangen M&A-Flaute. Nicht schwer vorzustellen, schweres, pures Gift für den Private Equity-Markt, auch fürs Fundraising. Alles andere als gut. Und dann, gerade als der Markt wieder so ein bisschen zarte Erholungszeichen zeigt, dann tritt ein Präsident in den USA einen globalen Zollkrieg los. Der Konflikt im Nahen Osten eskaliert und parallel dazu verwandelt sich der KI-Hype in KI-Hysterie. Und es ist einfach, kurz gesagt, wie ich eingangs sagte, eine sehr, sehr wilde Zeit. Und ich frage mich, wie etabliert man in so einem Chaos einen ausländischen Finanzinvestor in Deutschland? Das wird uns jetzt der Dominik Felsmann verraten, der nach ein paar Verschiebungen endlich hier ist. Ich freue mich sehr. Schön, dass du es geschafft hast.
Vielen Dank für die
Willkommen
Einladung.
Willkommen bei Beyond Billions.
Vielen Dank für die Einladung, ja.
Ich habe es gesagt, seit 2021, knapp 5 Jahre, bist du jetzt bei TKO. Wilde Zeit, würdest du das unterschreiben?
Auf jeden Fall. Also es wurde auf jeden Fall nicht langweilig bei mir. Gerade wie du gesagt hast, 21 angefangen, aber vorher knapp über 15 Jahre bei verschiedenen Banken in London und Frankfurt. Der Wechsel war einfach eminent, weil ich wollte mehr als Private Debt schon machen. Mit der Opportunität bei TKO Capital konnte ich dann hinzu Private Equity aufbauen, Real Estate Private Equity und das Fundraising. Wir haben auch eine liquide Strategie, Kapitalmarktstrategien, die sich auf Fixed Income und Equity fokussieren. Wieso sage ich das? Weil es war schon mein Glück, alle 4 Strategien zu haben, weil irgendeine Strategie hatte schon ihren Höhepunkt oder auch mal so eine Aussetzung, weil es einfach kein M&A-Deal oder Dealflow gab. Und ich glaube, deswegen war auf jeden Fall die ersten 4 Jahre, und wir sind jetzt im 5. Jahr, volatil, aber auch sehr abwechslungsreich. Und ich glaube, wir kommen auch im Laufe des Podcasts in ein paar Beispiele rein. Auf jeden Fall das erste Jahr, muss ich sagen, war schon eigentlich ein ganz guter Start bei uns. Wir waren 4 Leute im Team. Natürlich haben wir mit Private Debt angefangen, weil mein Background ist LEFIN. Private Debt, habe das Geschäft bei ABN AMRO aufgebaut damals mit einem kleinen Team, aber sehr, sehr erfolgreiches Team. Und daher bin ich, glaube ich, auch an diese Position rangekommen, wurde angesprochen. Und das war für mich auch, ich wollte eigentlich nie wechseln, ne? Aber wie es im Leben ist, du wirst angesprochen, es sieht attraktiv aus, war für mich schon von vornherein ambitioniert, 4 Strategien zu machen, von einer Strategie auf 4. Nur man hat den Hedge, dass eine Strategie oder mehrere Strategien immer laufen, wenn die eine andere ein bisschen ruhiger ist.
Aber also mal Hand aufs Herz. Du kommst da eigentlich nicht wechselwillig in so eine Position, weil das Projekt cool ist und du denkst, du kannst dir sowas richtig Großes aufbauen. Hast dir eine Strategie zurechtgelegt, einen Projektplan zurechtgelegt, willst in einem Zeitraum von ABC das hier in Deutschland bauen. Dann kommt der Kriegsausbruch in der Ukraine und das, was danach passiert ist, habe ich ja eben schon skizziert. Was macht es mit dir in der Situation? Denkst du dir, dammit, warum bin ich da jetzt gerade gewechselt? Alles in die Tonne, komplett neu denken. Also nimm uns da mal, wie fühlt man sich da in der Situation?
Also mein Businessplan ist auf jeden Fall nicht so gekommen, wie ich es wollte, ganz anders. Ich weiß noch eine Situation, da war ich in Paris in der letzten Runde, habe die CEOs und die Founders kennengelernt, habe den einen oder anderen im bilateralen Gespräch meinen Businessplan vorgezeigt, hatte einen 3-Jahres-Plan, einen 5-Jahres-Plan. Natürlich fokussiert mehr auf Private Debt, aber auch auf Fundraising und auf die anderen Strategien, was ich da sehe. Natürlich alles nicht so gekommen, wie ich da das präsentiert habe. Aber ich glaube, man hat da schon gesehen, was ich damit anfangen möchte, dass ich jetzt nicht nur ein Finanzierer bin, sondern auch schon auf der Equity-Seite gerne mitmischen möchte und auch für einen Fonds, der auch in der Wachstumsphase damals noch war und immer noch ist. Und eine Situation da auch, ich habe angefangen, als TKO 28,5 Milliarden Assets under Management hatte und das war vor 4 Jahren, also das ist das 5. Jahr. Jetzt haben wir 53 Milliarden, also das ist schon ein Riesenwachstum, was wir hingelegt haben, unter anderem auch aus Deutschland gekommen. Und ich glaube, da ist einfach, ja, Businessplan ist wichtig, aber Businesspläne sind auch da, um zu overperformen oder auch dann zu underperformen manchmal. Das ist auch so in Krisen. Nur wir haben auch immer die Krise als Opportunität genommen. Das ist ja generell die Private Markets Sektor ist eigentlich da, um in Krisen einzukaufen, zu unterstützen von der Finanzierung her, wo vielleicht eine Bank nicht mehr da ist. Und ich glaube, das haben wir auch sehr, sehr erfolgreich gemacht. Haben in jeder Strategie mindestens 2 Deals schon getätigt. Da kommen wir auch gleich nochmal ins Detail gerne zurück. Und das war für mich immer so wichtig. Und natürlich auch das richtige Team. Ich glaube, das Team war auch einmal einfach viel komplizierter gedacht, als ich gedacht habe einfach damals. Durch Covid hattest du, wie gesagt, schon eine Inflation. Du hattest in den Jahren 21 bis 23, das war es ein Arbeitnehmermarkt. Also von den Juniors bis zu den Seniors. Jeder Fonds hat einen Head gesucht auf der Private Equity Seite. Eine Zahl hatte ich noch in Erinnerung. 23 waren 15 Stellen ausstehend. Head of Private Equity in Deutschland oder in DACH von verschiedenen Family Offices, Fonds, die aus Skandinavien gekommen sind, aus Amerika. Das gleiche auf der Private Debt Seite. Leute haben sich untereinander die Leute abgeworben. Banker sind zu Private Debt Fonds gegangen oder zu Asset Manager. Also war da schon eine wilde Zeit. Ja. Und ich glaube, das war schon das Schwierigste, ein Team aufzubauen, was sehr homogen ist, obwohl du 4 komplett andere Strategien hast. Das heißt, jedes Team ist ja anders aufgebaut. Ein Private Equity Guy denkt anders als ein Private Debt Guy. Ein Real Estate Guy ist ganz anders als ein Private Equity Guy. Und Fundraising, die Sales Guys sind Leute, die auch immer unterwegs sind. Und da ein Team aufzubauen, wie gesagt, homogen, Leute mögen miteinander zu arbeiten, auszutauschen, das war das größte Problem für mich persönlich in den letzten 4 Jahren aufzubauen, was ich denke, jetzt auch aufgebaut habe. Und wir wachsen natürlich auch noch weiter.
Gehen wir gleich noch genauer rein. Aber ich möchte noch mal kurz in die Anfangszeit zurückgehen, weil es gab ja auch gerade in der Zeit 21, 22 viele ausländische Finanzinvestoren, sei es Private Equity oder Private Credit Fonds, die gesucht haben, die nach Deutschland gekommen sind, gesagt haben, hier, wir wollen eine neue Strategie hochziehen und so. Da hat ja nicht jeder durchgehalten. In der Krise, wenn die Welt irgendwie verrückt spielt, ist ja der erste Reflex, man konzentriert sich auf seinen Heimatmarkt. Das kennst du ja aus deiner Bankenzeit wahrscheinlich noch. Das Erste, wo geschrumpft wird, ist erstmal in den Auslandsmärkten, Fokus auf den Kern. Jetzt startest du da mit Expansionsplänen von einem französischen Investor, der in Frankreich seit Jahren etabliert ist, in so eine Unsicherheitsphase rein. Wie schwierig waren die Diskussionen mit Paris, so an den Plänen festzuhalten und da jetzt nicht irgendwie die Notbremse zu ziehen und erstmal zu sagen, hey, sorry Dominik, aber wir wollen jetzt erstmal gucken, wie sich die Lage hier beruhigt.
Ja, so viele Aspekte dazu. Ich glaube, für den Anfang, das Schöne war ja, es war wirklich relativ nichts in Deutschland für TKO Capital. Wir haben natürlich vorher Deals gemacht, kleinere Deals, Real Estate, Leverage Loan Deals in broadly syndicated markets. Aber das ist auch wieder ein Vorteil, weil man hat ja das Wachstum noch da. Man fängt ja nicht von null an, aber relativ von null. Kein Office, keine Leute. Deswegen war das für mich jetzt nie das große Problem, dass wir in eine Krise zur anderen gekommen sind, weil das sind ja auch Opportunitäten, die wir sehen. Das war so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich war das 12. Office. Wir haben jetzt 17 insgesamt, war aber das letzte Investment Office, was geöffnet worden ist. Das heißt ein Office, was alle 4 Strategien geöffnet hat. Und man muss ja wissen, wir waren vorher in Benelux, wir waren vorher in Italien, Spanien, UK, Frankreich, also in allen großen Ländern, LBO-Ländern, PE und Private Debt. Und Deutschland, was per se die größte Wirtschaft ist in Europa, das zweitgrößte LBO-Land ist, kam Deutschland als letztes bei TKO. Und was ich damit sagen wollte, ist, sie wussten schon, wie kompliziert es sein könnte für einen, der jetzt alleine anfängt zuerst. Und klar, wenn man alle andere Office in Erwägung zieht, war, glaube ich, mein Office schon am kompliziertesten, weil in den letzten 4 Jahren so viel passiert ist, so viel Volatilität haben wir in den letzten 4 Jahren gar nicht gesehen. Wenn man die letzten 20 Jahre TKO-Geschichte sieht, glaube ich, waren die letzten 4 die volatilsten einfach in Europa. Und ja, es hat aber auch seine Vorteile. Wie gesagt, die haben mir auch Freiraum gegeben. Ich glaube, frühzeitig haben sie auch erkannt, dass sie mir vertrauen können. Ich glaube, das ist das Wichtigste, weil ich immer bilateral in der Gruppe, ob es ein Weekly, Bi-Weekly Call war oder auch spontan haben mich die Gründer angerufen, kannst du mir ein Update geben. Wenn du da das Vertrauen hast, ob es jetzt Paris ist, London oder New York Office, ist es schon ein Riesenvorteil. Und das habe ich, denke ich, aufgebaut. Und das ist schon mal das Erste dazu. Und von den Krisen hin oder her, wie schon erwähnt, es hat auch seine Vorteile. Also wir kamen von Fundraising als Beispiel, hatten wir wenige LPs gehabt. Ja? Einen großen und mehrere, so sag ich mal, mit zu small LPs, das war schon gut. Nur du musstest ja immer weiter diese LPs und neue LPs auf Konferenzen, BAI zum Beispiel, oder auf der Debt Conference oder auf der Super Return, musst du ja neu akquirieren. Und es ist ja immer sehr unangenehm, neu zu akquirieren, weil du einer von 100 Leuten bist, von GPs, die diesen einen Investor ansprechen. War für mich nie ein Problem, weil auch wenn es manchmal demotivierend ist, wenn du keine Antwort zurückbekommst, das ist das Business einfach. Also, und das war für mich immer auch selber, wenn du das Backing hast, dann ist das schon relativ, würde ich nicht leicht, aber selbst erklären, wie man das macht.
Und ich meine, du hattest ja noch in Anführungszeichen den Luxus, dass du einen paneuropäischen Fonds von Tikehau hast, aus dem du ja rausfinanzierst, die dann in dem Sinn ja auch kein First-Time-Fund sind, sondern in Frankreich ja einen Track-Record haben und deswegen du dich da aus dem Topf ja bedienen kannst. Ja. Glaubst du, das ist jetzt natürlich ein bisschen hypothetisch, Glaskugel, aber glaubst du, wenn du jetzt mit einem eigenen Deutschlandfonds hättest antreten müssen, also beispielsweise ein Amerikaner gewesen, die haben nur einen US-Fonds und du hättest jetzt einen deutschen Fonds racen müssen in dieser Zeit, hättest du da eine Chance gehabt? Wahrscheinlich nicht, oder?
Also nee, sehr gute Frage und es ist auch etwas, aus meiner Historie habe ich es ja auch schon mal probiert, einen eigenen Fonds aufzuerlegen mit zwei anderen Partnern.
Echt, wann war das?
Weit davor, wir waren in der Zeit von, das muss ich nachdenken, 2016, 2017. Aber haben wir uns entschieden, das nicht zu machen, aus dem Grund, was du gesagt hast. First-Time-Funds ist super schwierig und jetzigen Zeit noch schwieriger. Vor 5 Jahren hätte man das machen können, aber auch damals war es schwierig. Und es ist eine sehr gute Frage, die du gestellt hast, einfach weil, wenn es ein First-Time-Fund gewesen wäre, wäre ich nicht gekommen, weil da wäre das Risiko zu hoch gewesen. Und wenn es, sage ich mal, ein smaller Fund, PD-Fund wäre mit 500 Millionen Size, hätte ich es auch nicht gemacht. Und als ich angefangen habe, war zum Beispiel der Private Debt Fonds Nummer 5 im Fundraising, der war 3,3 Milliarden groß dann im Endeffekt. Wir haben unsere Private Equity Strategie, unser First-Time-Fund, der aber bei 1,4 Milliarden dann geclosed hat, was für ein First-Time-Fund super gut ist in Deutschland, aber es ist ein europäischer Buyout-Fonds. Unser Real Estate-Fonds war auch knapp 750 Millionen groß. Wir haben auch andere Strategien natürlich, Private Debt Secondaries, hat es jetzt geclosed bei über 1 Milliarde. Wieso sage ich das? Das sind Beträge, da kannst du auch investieren. Für mich ist jetzt einfach eine andere Situation. Und nochmal zurückzukommen auf deine Frage. Nein, ich hätte es nicht gemacht, aber ich habe mir schon vorher durch meine Erfahrung schon die richtigen Fragen gestellt. Wie läuft das Fundraising für XY-Fund? Welche Größe ist angepeilt? Welche Investoren sind da? Kann ich den Namen der Investoren wissen? Und da waren sie auch immer sehr offen, was ich sehr auch positiv fand. Und dann natürlich dann entschieden, das ist jetzt die richtige Plattform. Also mit 28,5 Milliarden bist du schon gut, sage ich mal, im Mid-Market Asset Management dabei, aber einer der kleineren globalen Spieler. Aber wenn du in Europa siehst, sind wir doch schon einer der größeren.
Mhm. Man sieht jetzt ja gerade ein Momentum, dass auffällig viele, also zumindest nach meiner Beobachtung, auffällig viele französische Asset Manager die letzte Zeit auch viele, vor allem mit Fokus auf Private Credit, nach Deutschland kommen. Also Ende letzten Jahres hatte man bei CAPSA, die können inzwischen ja BNP Paribas, die hatten ihr Private Debt Team aufgerüstet, glaube ich, ein neues Fundraising. Dann jetzt dieses Jahr gab es relativ Schlag auf Schlag nochmal zwei Ankündigungen, also La Banque Postale Asset Management, die nach Deutschland kommen, Andera Partners und Mezzanine, / Private Debt, / Private Equity, je nachdem wie man Mezzanine definiert, vor. Auch ein französisches Haus. Dann gibt es noch die ganz großen Adressen, die hier schon seit Jahren sind, Ardian und so weiter und so fort. Was ist da so der Grund, dass die französischen Asset Manager so vehement gerade nach Deutschland drängen? Oder ist das nur eine Momentaufnahme?
Ich glaube, Momentaufnahme. Es kamen auch viele amerikanische Fonds rüber, skandinavische auch, nicht nur Private Debt, also auch Private Equity war ja auch. Nicht französische PI-Fonds sind ja rübergekommen. Family Offices haben ihre PI-Stellung hier eröffnet in München und Frankfurt. Und ich glaube, wieso haben die alle das gemacht? Weil einfach Deutschland, wie ich schon vorher erwähnt, die größte Wirtschaft Europas ist. Von der Transaktion, Volumen und Zahl der Transaktionen ist es die Nummer 2 nach UK mit Frankreich zusammen. Frankreich und Deutschland wechseln sich immer ab, Quarter by Quarter, wer die Nummer 2 ist. Und das macht einfach Sinn. Ne? Du hast genug Volumen hier, du hast halt einen Small-Mid-Cap, also Mittelstand, der da ist. Large Cap ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden in den letzten 12, 18 Monaten, aber überall. Deswegen, ja, die Anzahl der Transaktionen gibt es auf jeden Fall. Aber klar, ich sehe auch, dass der Markt overcrowded ist gerade, Private Debt als auch Private Equity. Wir sehen ja auch im Markt eine große Konsolidierung. von US-Spielern schon alleine. Und USA ist ja schon einige Jahre noch immer noch voraus, ist der größte Markt weltweit im PE und Private Debt. Banken spielen ja da überhaupt keine Rolle mehr in den Finanzierungen des Private Debt Nummer eins. Klar, man hat den Broadly Syndicated Loan Market, aber wenn man das mit Europa vergleicht, ganz anders. Deswegen glaube ich, ist eine Momentaufnahme. Ich glaube, wie gesagt, es wird eine Konsolidierung geben. Es wird auch den einen oder anderen Fonds erwischen, der jetzt kein gutes Portfolio oder ein First-Time-Fund, der zwischen 21 und 24 investiert hat. Das ist, dann kann gut gehen, kann aber nicht gut gehen. Deswegen, da, das ist mein Take einfach. Und Deutschland ist immer noch einer unserer Kernmärkte. Wir haben da zum Beispiel auf der Fundraising-Seite waren wir das erfolgreichste Land letztes Jahr für Net New Money. Das ist halt das Geld, was du neu bei neuen Investoren oder auch existing Investoren reinbekommst.
Also Geld, das ihr in Deutschland für den paneuropäischen Fonds geholt habt?
Genau, für alle Fonds. Wie viel? Sind wir gelistet, können wir leider nicht preisgeben, aber es war auf jeden Fall eine hohe Nummer. Also wenn es die Nummer eins ist innerhalb von TKH, von den allen Ländern, ist es schon sehr hoch, ja.
Müssen wir jetzt natürlich wissen, wie viel denn insgesamt so außerhalb vom Heimatmarkt kommt.
Genau, also wir haben letztes Jahr netto über 8 Milliarden geraced, also eingenommen. Und davon sind 70-80% meist in den letzten Quartern aus ausländischen Investoren, also nicht französische Investoren gekommen.
Und davon mehrheitlich von euch?
Nicht mehrheitlich, aber ein großer Teil. Okay. Mehrheitlich wäre schön, ja.
Du hast gesagt, mit einer der größten Herausforderungen war, das Team zu bauen. Kannst gleich nochmal vielleicht ein bisschen genauer sagen, wer da jetzt genau für was verantwortlich ist und wie groß das ist, wo du noch Baustellen siehst. Was von außen natürlich auffällig war, hat es auch ein bisschen, glaube ich, gebraucht, um sich da zu finden. Also gerade zum Beispiel im Bereich Private Equity, da hattet ihr ja den Ricardo Sommer eingestellt. Der war dann relativ schnell wieder weg. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen? So auch Erfahrungen da beim Bau so einem Team. Wo passt was nicht?
Ja, lass uns mal vielleicht mal über das Team allgemein sprechen, dann über die Strategien und dann über die Einzelpersonen, glaube ich, das macht am meisten Sinn. Also von den Strategien her, klar, ich glaube, also vom Team her war das schon schwierig, weil 21, 22, die Leute wurden eingestellt, waren alle zufrieden, 10% Inflation, alle fragen natürlich, alles ist teuer geworden und Krise hast du, gegebenenfalls der Bonus wieder nicht da, wie er da war. Aber auch da es ein Arbeitnehmermarkt war, war es natürlich auch sehr viele Anfragen zu wechseln. Und in den ersten 2 Jahren oder ersten 1,5 Jahren habe ich, also die 4 Leute, mit denen ich gestartet habe in den ersten Jahr, sind alle nicht mehr da. Und es ist ein Private Debt hauptsächlich gewesen, aber so war der Markt einfach. Und ich glaube, da habe ich auch einiges gelernt. Klar, die Zeit kann ich jetzt, was kann ich besser machen? Ich glaube, da kann man nicht besser machen. Es ist einfach eine Situation, die jedes Unternehmen durchgenommen hat. Und ob Homeoffice, nicht Homeoffice, 5 Tage, 4 Tage. Wir sind eine Institution, wo du meistens im Office bist und kannst Homeoffice nehmen. Aber das wird halt dann auch nicht auf 2 Tage sein pro Woche. Aber es ist schon, wir denken, dass im Office du effizienter bist und der Austausch gerade bei 4 Strategien immens höher ist als ein Teams-Call. Deswegen da auch das Team-Setup. Ich weiß nicht, als ich damals vor 20 Jahren mich beworben habe für die erste Stelle, hat mich einer im Interview gesagt, ja, für uns ist sehr wichtig der Team-Fit. Und ich so, ja, was meinen Sie denn mit Team-Fit? Ich meine, ich bin da, ich arbeite lang, kurz, Wochenende und ich liefere ab. Dann so, nee, es muss schon sein, wir sind 10 Leute, 5 Leute im Team, das muss schon passen, weil das ist ein Satz, den ich immer mir gemerkt habe. Man sieht ja seine eigenen Mitarbeiter mehr während der Woche als seine Familie. Das heißt, man muss da schon miteinander auskommen. Also wenn da schon eine Disharmonie kommt, dann willst du auch nicht mit dem Team arbeiten. Also deswegen, da habe ich das schon gelernt. Und dann habe ich dieses neue Team ab 23 neu aufgebaut. Und da schert sich auch wieder, mein Associate ist der Dienstälteste nach mir. Also der Junior ist der Dienstälteste, also am längsten mit mir da. Und dann kommen die ganzen anderen Heads und Mid-Level dazu. Und da habe ich auch schon gelernt, passt diese Person rein, motiviert, nicht motiviert, muss sie pendeln, weil Ricardo Sommer, da komme ich gleich, so aus München kam oder Frankfurt-based und hat alle seine Pros und Cons. Und man muss auch noch ein bisschen Glück haben in dieser Phase, wo es ein Arbeitnehmermarkt ist, wo die Leute sehr viele Angebote bekommen oder in anderen Prozessen sind. Aber dieser Markt hat sich da schon sehr nach 23, 24 ein bisschen beruhigt. Auch die M&A-Pipeline wurde jetzt, sage ich mal, stabilisiert oder nicht mehr. M&A-Boutiques hatten nicht mehr so Sell-Sides auf dem Markt oder viele Transaktionen sind nicht durchgegangen, weil da war ein Preis-Misalignment, also der Verkäufer wollte mehr und der Käufer wollte weniger zahlen. Das heißt, die Transaktion war dann nicht durchgegangen. Und das habe ich auch schon auf jeden Fall gelernt, da die richtigen Leute rauszunehmen. strukturmäßig, vielleicht gehen wir mal durch die Strategien, also gerade weil du Ricardo gesagt hast, auf der PE-Seite, er war knapp über ein Jahr bei uns, hat uns by the way auch den ersten Deal reingeholt. Crowd, Creative Outside World, ist ein europäischer Player, der in den Niederlanden sein Headquarter hat, aber über 50% der Sales in Deutschland ist. Deswegen haben wir die Transaktion auch gemacht. Wir haben auch kein Benelux-PE-Team. Deswegen war er auch da federführend auch bei diesem Deal dabei. War unser erster PE-Deal. Unser zweiter PE-Deal oder deutscher erste Deal war TTSB HWP. Das ist ein Generalplan.
Sehr schneller, einfacher Name. Wie schnell es über die Lippen geht. Ich hätte es, glaube ich, nicht so schnell hinbekommen.
Ja, das ist schon
TTSP HWP.
Genau.
Steht für?
Das ist eine gute Frage, ja. Aber Scherz beiseite, ich glaube, das war auch eine Transaktion. Wir hatten auch einen sehr guten Competitive Edge, weil wir schon 3 Transaktionen in diesem Sektor gemacht haben, auf der Debt- und Equity-Seite, in anderen Strategien.
Da geht es um Datenzentren.
Mit Datenzentren, ne? Genau. Mit der Finanzierung, aber auch auf der Equity-Seite. Und da hatten wir schon super USP gehabt. Und Christoph kam dann von 3i gerade ein paar Monate vorher. Also auch.
Das ist jetzt Christoph Rinnert, das ist der jetzige
Head. Der jetzige Head of PE, der das dann federführend für uns abgeschlossen hat. Und das Team hat jetzt auch 3 Personen jetzt aufgebaut wieder. Und auch ein super Deal, weil Datenzentren ist einfach für die nächsten 10 Jahre den Trend, den man auf jeden Fall weiter, gerade in Europa, weiterverfolgen muss. Weil wir noch unabhängiger sein möchten in Europa und nicht USA abhängig sein möchten. Es ist auch ein super Deal, wo du auch einen Order-Backlog hast. Das heißt, so ein Datenzentrum dauert ja 2 bis 5 Jahre von Planung bis zur Bebauung. Und da ist die Strategie, organisch zu wachsen, als auch durch M&A einen europäischen Spieler zu bauen. Das auf der PE-Seite, auf der Private-Debt-Seite. Klar, da haben jetzt 2 Personen, Matthias und Jonathan. Da haben wir jetzt 3 Deals gemacht. Einer davon wurde schon zurückbezahlt. Super kompetitiver Markt, wie du schon Anfang erwähnt hast, französische Spieler, Nordic-Spieler.
Und wahrscheinlich alles klassisch, Direct Lending, Private Equity Finanzierung?
Genau, Direct Lending, gerade in Deutschland. Private Debt ist mit Abstand das Größte bei uns innerhalb von Ticker. Also von den 53 Milliarden hast du knapp 24,5 Milliarden nur Private Credit. Und von den 24,5 Milliarden hast du circa 14 plus Milliarden in Direct Lending, also Direct Lending, Corporate Lending, wobei das Direct Lending Geschäft, also Unitranche Finanzierung, das größte ist mit über 10 Milliarden.
Also am Ende die Finanzierung von der Equity-Übernahme.
Genau. Und ja, also da auch, gerade weil du gesagt hast, mit Krisen musst du super aufpassen, zu gucken, welches Unternehmen Cashflow generative ist oder Cashflow generiert, welche Sektoren, Endsektoren. Wir sind ja auch wie andere sehr spezialisiert auf Business Services, TMT, Healthcare-Deals, die alle ihre Problematik hatten, aber auch Industrial-Businesses. Aber da haben wir auch dann unsere Lessons. Wir sind eher ein konservativer Investor, also Investor meine ich in Private-Debt-Finanzierer, als andere. Kann sie gut und schlecht heißen. Die anderen machen mehr Deals, aggressivere Deals. Wir zum Beispiel haben immer ein Covenant in unseren Deals. Also ein Covenant heißt, ein Leverage darf nur maximal X sein. Wenn er übersteigt, können wir das Unternehmen übernehmen. Beziehungsweise meistens ist der erste Schritt, dass der Investor Geld nachschießt, um das Unternehmen weiterzuführen. Also wir haben da schon Restriktionen, bevor der Investor weitere Sachen unternehmen kann, wie M&A oder Expansion.
Software? Macht ihr Software?
Software machen wir, aber unser Anteil innerhalb des Portfolios ist, sage ich mal, versus den Markt geringer. Und das war auch das Erste, was wir auch an Kunden gesagt haben, als das mit AI rauskam, unser Exposure dazu. Also wir haben jetzt kein Exposure wie der ein oder andere US-Private-Debt-Länder. Wir haben auch zum Beispiel in Private Equity und Debt eine eigene Sektion über AI, kurzfristig, mittelfristig und langfristige Wirkung auf dieses Asset als auch Portfolio gehabt, schon seit einigen Monaten. Also wir sind da schon Vorreiter. Wir haben auch zum Beispiel intern haben wir ein eigenes ChatGPT-Tool, wo wir interne Fragen stellen können über Tikoho, über den Markt. Wieso machen wir das? Weil wir die Informationen innerhalb von Tikoho behalten möchten und nicht extern an amerikanische oder andere Plattformen teilen möchten. Also sind wir da schon, würde ich mal sagen, Vorreiter in dieser Sphäre.
Nach Software frage ich natürlich deshalb, weil da ja gerade ich habe es eingangs im Intro gesagt, der KI-Hype zur KI-Hysterie gerade umschwingt. Also gefühlt wird ja überhaupt nicht mehr differenziert, was das für eine Softwarefirma ist. KI zerstört ja laut Marktmeinung so oder so das Geschäftsmodell. Das sieht man ja gerade sowohl an den Börsen als auch im Private-Market-Sektor brutale Abschläge für alles, was irgendwie Software ist. Dazu haben wir ja in den USA gerade die riesige Private-Credit-Debatte, Privatanleger, also vor allem ja hier Private Wealth, Vermögende rennen in Scharen zum Ausgang. Wir haben das ganze Thema mit den semi-liquiden Private Credit Fonds, wo die Anleger in Scharen ihre Redemptions beantragen, also Kapital zurückgeben wollen. Und es eskaliert ja gerade gefühlt die gesamte Private Credit Anlageklasse, wenn man das medial verfolgt. Wie siehst denn du das?
Also ich glaube, wir müssen klar differenzieren USA und Europa. Ich meine, USA ist schon weit voraus, wenn man das mit Europa vergleicht. Diese Evergreen Vehicles sind schon länger da. Die meisten Vehicles haben natürlich auch institutionelle Investoren mit Privatinvestoren zusammengelegt, was wir per se bei TKO getrennt haben, immer. Gerade aus der einfachen Beispiel, wenn ein institutioneller Anleger was rausnimmt, sind das natürlich höhere Millionenbeträge, wo du diese 5% Redemption Rate sehr schnell hinbekommen kannst. Bei privaten Anlegern ist das ja nicht so. Also die werden ja nie Millionenbeträge abziehen, das sind ja kleinere Beträge. Und ich glaube, das war das erste Problem, was da gekommen ist. Europa hat ja natürlich auch den LTIF versus den Evergreen Fund. LTIF benutzen wir zum Beispiel nur für Privatinvestoren und den Evergreen Fund ausschließlich für institutionelle Investoren. Wobei institutionelle Investoren auch natürlich in LTIF investieren kann, aber bei uns, bei TKO, ist das klar getrennt. Gerade deswegen, ne? Weil wenn du 5% Redemption hast und beim LTIF ist es zum Beispiel 20% Liquidität musst du haben, also es ist ein bisschen flexibler. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Problematik auch, dass die Medien das vielleicht mehr im Allgemeinpott tun, das nicht differenzieren. Das ist, glaube ich, auch die Problematik. Aber für Europa finde ich jetzt nicht das Problem. Das Konstrukt Private Credit per se ist immer noch attraktiv. Du hast ja immer noch deine 7-8% IRR, also Zinssatz pro annum, was du bekommst. Davon kriegst du 5-6% Cash Yield raus. Also jedes Jahr bekommst du das auf dein Konto.
Alles gut, aber trotzdem hat man ja das Problem, dass in den USA zu viele gleichzeitig zum Ausgang rennen. Und ob das jetzt fundamental gerechtfertigt ist oder nicht, oder man kann ja auch darüber streiten, wie gut oder schlecht es ist, um die Asset-Qualität von den Private Credit Fonds bestellt ist. Sobald ja eine Panikbewegung einsetzt, also in der Bankenwelt hätte man von einem Bankrun gesprochen, wenn alle gleichzeitig zum Ausgang rennen, sorgt das ja, ob es jetzt logisch ist oder nicht, zu einer gewissen Art von Vertrauenskrise, die dann ja auch schon Spillover-Effekte vielleicht auch auf Europa und Deutschland hat. Siehst du da gar keine Gefahr?
Also ich glaube, erstens muss der Einzelinvestor auch wissen, was sein Portfolio hat. Also ich glaube, jeder Investor, der in einem Private Credit Fonds investiert ist, kriegt ja mindestens quartalig sein Portfolio vorgezeigt. Und er weiß ja selber, ob dann die 60 Portfoliounternehmen im Portfolio gut laufen oder nicht. Du weißt die Industrie, du weißt die Größe, du weißt die Performance. Gerade die letzten 12 Monate LTM kriegst du auch dann immer vorgeführt. Du kannst ja selbst deine Analyse fahren, ob das jetzt ein Fonds ist, der jetzt in Abwicklung kommt oder ob das eine Hysterie ist. Ich glaube schon, es ist eine Hysterie, aber ich glaube auch, ehrlich gesagt, in Europa, also wir sehen es bei unseren Investoren, das haben wir auch sehr aktiv kommuniziert intern. Private Credit Story an sich ändert sich ja nicht daran. Also die Qualität des Portfolios wird immer noch im Vordergrund stehen, der Track Record des Asset Managers. Und die Asset Manager zum Beispiel in Amerika sind ja meistens semi-liquide Fonds gewesen und nicht Closed-Ended Funds. Also die Closed-Ended Funds, du bist ja da für, sag ich mal, 10 Jahre eingeloggt, du kannst da nicht raus, der Investor weiß das. Und ich glaube, da muss man einfach in den kommenden Monaten und Jahren oder dieses Jahr eine bessere Informationslage an Investoren, die investieren möchten, zu sagen, wenn ein Run kommt, ist es max 5% oder du gehst in ein LTIF rein, was max 20% ist oder du investierst natürlich nur das in einem Closed-Ended-Fund, wenn du weißt, das Geld brauchst du nicht. Und ich glaube, diese Education haben die Leute vielleicht nicht richtig bekommen. Und das ist, glaube ich, einfach was, das müssen wir einfach besser in Europa erklären, denke ich mal. Aber per se finde ich die Asset-Klasse Private Credit immer noch sehr attraktiv. Da hat sich ja nichts geändert mit AI. Da wird sich natürlich was ändern, aber es wird effizienter Prozesse. Man braucht weniger Leute. Aber dafür braucht man ja auch andere Leute. Man braucht ja auch Leute, die mit AI umgehen können. Die braucht man ja auch dann. Also das ist ja auch etwas, wir wissen ja nicht, ob ein AI-Tool alleine ein Credit Paper schreiben kann. Denken wir nicht. Man braucht ja immer noch das Investment-Team. Man braucht immer noch das Management vom Portfoliounternehmen. Man kann ja nicht einen Computer da sitzen, der dann die Algorithmen liest und so weiter. Also deswegen, ich glaube, wir sind auch sehr, sehr am Anfang, wie das ausartet. Klar, es werden Arbeitsplätze wegfallen, aber ich glaube, es werden auch neue dazukommen. Plus die Effizienz, wissen wir auch nicht, wo die hingeht.
Plus ist halt einfach die nächste Krise in deinem Businessplan, mit der du arbeiten musst.
Richtig, genau, ja.
Um da nochmal so ein bisschen ein Wrap-up zu machen. An welchen Stellen wenn du jetzt heute auf dein Team guckst, dein Portfolio guckst, dein Fundraising guckst und alles, was du jetzt in den 5 Jahren bei Tikehau hier gemacht hast, wie viel davon, kannst du es in irgendwie einem Prozentsatz sagen, wie viel davon ist noch von deinem originalen Businessplan, den du ganz am Anfang mal aufgesetzt hattest?
Boah, also...
Reden wir hier über 10% oder reden wir hier so über 70%?
Ich glaube eher auf die 10-20% eher dann. Ne? Aber es ist ja nicht negativ. Also es sind ja auch gute Sachen. Die anderen 80% oder 90%, die neu dazugekommen sind, ist ja einfach eine andere Richtung, die ich eingeschlagen bin oder mit Tikehau. Also deswegen eine Unterstützung zu haben aus Paris, die ich immer hatte, auch mit den Diskussionen, die du sowieso immer hast, ob es jetzt französisch ist, amerikanisch oder britisch, die hast du so oder auch deutsch. Ja? Also ich meine, deswegen, die Diskussion wirst du auch immer haben. Aber auf jeden Fall...
Gibt es einen Punkt aus deinem ursprünglichen Businessplan, der ja diese ganzen krassen, volatilen Jahre nicht beinhaltet hatte, wahrscheinlich, wo jetzt Tikehau heute irgendwie an einer Stelle vielleicht ganz anders dastehen würde? Also gibt es irgendeinen Punkt aus deinem ursprünglichen Businessplan, was jetzt wirklich gar nicht gekommen ist? Völlig wertungsfrei.
Nee, also ich finde schon, also wie, was ich schon vorher gesagt habe, wir haben ja praktisch nicht von null angefangen, aber von ganz Anfang... ohne Office, ohne Leute. Und das würde ich gar nicht so negativ sehen. Ich sehe das eher positiv. Ich bin eher so ein positiver Mensch, der das dann sagt, okay, es ist nicht so funktioniert, aber es hat anders funktioniert. Ob es besser ist, kann man diskutieren. Aber wenn wir alle Strategien durchgehen, das Fundraising, was letztes Jahr passiert ist, ist etwas, was 4 Jahre lange Arbeit war. Also was ich auch am Anfang, ich habe ja die ersten 2 Jahre, 2,5 Jahre das alleine, ja, 2 Jahre alleine gemacht, bis Anastasia kam, unser Head of Sales, die das ja noch weiterentwickelt hat, auf der liquiden Seite als auch auf der Private Market Seite. Und du musst ja immer am Ball bleiben. Ich glaube, das war das größte Learning. Du musst immer am Ball bleiben. Ist ja auch ein Sprichwort von uns, stay on the ball. Einfach nachhaken, einfach nachfragen und nett zu deinen Kunden sein natürlich. Und ist ja immer geben und nehmen. Und ich glaube, da ist es so etwas, to be honest, ich glaube, wir haben mehr geschaffen, als ich gedacht habe, ehrlich gesagt. Und das ist natürlich etwas, was letztes Jahr super passiert ist. Wir haben ja in jeder Strategie mindestens einen Deal gemacht und wir haben...
Ich hatte auch so das Gefühl in der Außenwahrnehmung, 2025 hat man am meisten Pressemitteilungen bekommen. Würdest du mitgehen, dass 2025 so das Durchbruchjahr war?
Denke schon, ja. Also
4 Jahre Aufbau und 2025 dann der Durchbruch?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Durchbruch ist vielleicht das falsche Wort. Wir hatten ja in anderen Strategien den Durchbruch. Wir hatten... auf der Real Estate-Seite mit dem Steffen hatten wir ja auch 7 Deals gesigned in den letzten, seitdem er dabei ist, so in den letzten 18 Monaten von Residential bis zu Office, zu Conversion zu Residential oder hier zu Hospitality. Das weißt du ja nicht vorher, dass du diesen Markt, dass es ein Verkäufer, also ein Käufermarkt ist, weil die Leute verkaufen möchten. Das hast du nicht so vor den Augen einfach. Deswegen auf jeden Fall 25 war ein sehr gutes Jahr. Vielleicht zu gut dafür, dass mein Businessplan für dieses Jahr dann noch besser sein soll. Aber wir haben jetzt das Grundgerüst, wo wir ein Portfolio haben in allen Strategien. Wir können Add-ons tätigen auf der Private Equity Seite, was wir aktiv machen und schon gemacht haben in Q1 bei einer der Portfolio Companies. Auf der Real Estate Seite gucken wir noch weiter zu aufzubauen, das Portfolio. Wir gucken auf das Portfolio, dass es nach Businessplan in 3 Jahren zum Beispiel verkauft werden kann, das Gebäude. Fundraising-Seite haben wir viele, viele neue Investoren, die auch dann, als ich angefangen habe, haben wir, wie gesagt, eine gute Anzahl an Investoren gehabt, aber die nicht nur in Private Debt investiert haben, sondern in der zweiten Strategie oder sogar der eine Investor in der dritten Strategie investiert hat. Das ist ja etwas, was du eigentlich träumst davon, dass der Investor nicht nur in eine Strategie investiert, sondern in anderen.
Und dein Ziel ist es dann im Fundraising, dass perspektivisch von dem Nicht-Heimmarkt-Geld, also außerhalb Frankreich, mehr als 50% aus Deutschland kommt?
Weiß nicht, ob die Prozentzahl richtig ist, aber auf jeden Fall viel mehr. Ich weiß, du versuchst es, aber auf jeden Fall, ja, es soll immer mehr sein, natürlich, ja.
Mal ganz, ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wie oft gab es einen Moment, wo du mal gesagt hast, warum das Ganze?
Wieso den Stress, ja.
Warum nicht einfach doch bei der Bank geblieben?
Es muss es ja, so Momente gibt es ja immer. Ich glaube, das ist auch immer so ein Moment, wo man sich nochmal... Ganz wichtig ist, dass man die Zeit auch nimmt. Heutzutage hat man ja immer ein Handy in der Hand vor dem Computer, aber man kann nicht so richtig abschalten. Und klar, aber man muss dann aber auch immer, was ich immer gemacht habe, ich bin dann rausgegangen, ich habe mich mit Leuten getroffen, Leuten, die schon 10 Jahre das machen, die älter als ich sind, mit Senior Advisor ausgetauscht, die dann 30 Jahre Berufserfahrung hatten, aber auch selber darüber nachgedacht, so, wieso ist das jetzt so passiert? Und Motivation ist eine ganz große Sache. Ich kann nur von mir sagen, ich mache das jetzt 20 Jahre lang. Jeden Morgen stehe ich auf mit einem, ich würde nicht sagen Lächeln, aber mit Motivation. Wird ein cooler Tag, ich weiß nicht, was vorkommt, aber mein Terminplan ist voll. Ich habe jetzt Lust drauf, neue Leute kennenzulernen. Und da bin ich immer auch glücklich darin, dahinter diesen Job zu finden. Und ja, ich meine, wenn es jeder machen kann, wird es ja langweilig. Und ich glaube, jeder versucht, ein bisschen Langweiligkeit reinzubringen. Aber dann ist man richtig wieder motiviert, noch mehr zu machen. Also deswegen, für mich motiviert es dann einfach, noch mehr zu machen, wenn es nicht richtig läuft. Und ja, das ist ganz normal.
Sehr, sehr spannendes Projekt. Sehr interessant, dass du uns da auch mal mitgenommen hast, ein bisschen auch anekdotisch. Hat großen, großen Spaß gemacht. Mal gucken, ob vielleicht ein bisschen für den einen oder anderen Hörer eine Inspiration dabei war, eine ähnliche Situation ist, weil ich glaube nicht, dass die Volatilität so schnell verschwinden wird, ist so meine Einschätzung. Treffen uns in 5 Jahren wieder und mal gucken, wo du dann mit Tickehau nach 10 Jahren dann stehst. Vielen, vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht.
Vielen Dank, Philipp. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Und damit sind wir für heute wieder am Ende. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen aus der Folge. Wie immer freue ich mich super über euer Feedback. Gerne kritisch, gerne auch sagen, wo ich noch deutlich provokant hätte nachhaken sollen. Auch immer bin ich sehr dankbar über Hinweise, über potenzielle Interviewpartner, die ihr hier gerne mal hören wollt. Also schreibt mir gerne, nehme ich mir sehr zu Herzen. Und jetzt wünsche ich euch aber wie immer erstmal ein schönes Wochenende und dann natürlich immer ein gutes Händchen bei euren Investments. Bis zum nächsten Mal. Ciao.